Liebe Geschwister, sehr schön, dass wir heute hier so zusammen sein können, um diesen Gottesdienst miteinander zu feiern, zu haben, uns an Gottes Wort zu erinnern und dann auch über die Feier des Abendmahles nochmal das zu schmecken, zu sehen, was unser Herr für uns getan hat. Wir haben heute einen Predigttext vorgegeben ist vielleicht der falsche Ausdruck, aber ein Predigttext, der in der Predigtordnung der evangelischen Kirche wahrscheinlich heute an vielen Gemeinden, an vielen Orten gelesen und gehört wird und darüber nachgedacht wird. Und das finde ich sehr schön, dass diese Einheitlichkeit auch im Wort Gottes da sein kann und an vielen Orten diese ähnlichen Gedanken vielleicht gesagt werden, je nachdem, wie es Gottes Geist wirkt. Der Text, den wir uns heute anschauen wollen oder über den wir es nachdenken wollen, steht im Epheserbrief. Und dort heißt es im 5. Kapitel des Epheserbriefes, die Verse 15 bis 20. Dort hat Paulus geschrieben an die Epheser: Seht nun genau zu, wie ihr wandelt, nicht als Unweise, sondern als Weise. Kauft die gelegene Zeit aus, denn die Tage sind böse. Darum seid nicht töricht, sondern versteht, was der Wille des Herrn ist. Und berauscht euch nicht mit Wein, worin Ausschweifung ist, sondern werdet voll Geist, indem ihr zueinander in Psalmen und Lobliedern und geistlichen Liedern redet und dem Herrn in eurem Herzen singt und spielt. Sagt allezeit für alles dem Gott und Vater Dank im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Ein kurzer Rückblick auf die Gemeinde in Ephesus von Paulus, Apollos, gegründet. Sie waren dort, haben Gottes Wort erzählt in der Synagoge. Es gab Ärger, es gab Probleme, sie mussten raus. Es gab einen Aufstand der Silberschmiede. Es ging also richtig zur Sache dort, in diesem Ort, in dieser Gemeinde. Und Paulus war dann 2 Jahre dort, hat immer wieder unterrichtet, bevor er dann weitergegangen ist. Wer das nachlesen will, Apostelgeschichte 19, da finden wir diese Beschreibung der damaligen Situation. Und wenn wir das so wissen, dass er so 2 Jahre dort war, wenn es solchen Ärger gegeben hat, dann ist vielleicht auch interessant oder dann hilft es uns, diese Verse vielleicht ein bisschen einzuordnen. Warum schreibt er gerade an diese Gemeinde dort diese Verse hier? Er beschreibt einmal, das ist euch vielleicht aufgefallen, die gegenwärtige Situation, wie sie dort in der Gemeinde, wie sie dort in Ephesus und im Umfeld auch zu erwarten ist. Und da merken wir auch, das ist ähnlich auch wie unsere Situation, wie wir das ähnlich vielleicht auch in unseren Tagen merken. Dann schlägt er Lösungsmöglichkeiten vor und da werden wir sehen, vielleicht können wir es auch übertragen auf uns heute. Und dann ist die Frage, wozu soll das alles gut sein, was er geschrieben hat? Was ist sein Ziel? Was soll uns bestimmen? Welche Motivation soll dahinter stehen, hinter dem, was wir tun? Wir werden einfach aus Zeitgründen nicht auf den ganzen Text eingehen können. Es ist ja so gedacht, dass wir uns erinnern wollen oder hinführen wollen auf die Abendmahlsfeier. Sie soll ja der Schwerpunkt heute sein. Aber manchen Gedanken können wir, das werdet ihr dann merken, durchaus auch mit hinübernehmen und hineinnehmen in diese Zeit. Es ist auffällig, dass hier Paulus sehr praktische Dinge schreibt. Dinge, die wir tun sollen. Sehet nun zu, wie ihr wandelt und kauft. Man könnte denken, meine Güte, hat Paulus gewusst, wie unsere Werbeindustrie funktioniert? Seht euch das Prospekt an, geht in den Kaufhof, wandelt dahin in Scharen zum Sonderangebot und dann kauft. Hat das Paulus wirklich gemeint? War das so seine Praxis damals? Das Prospekt anschauen, hinrennen, kaufen? Weil wir wissen, das war damals ganz anders. Sie sind erst gegangen auf den Markt, dann haben sie es angeschaut und dann haben sie erst gekauft. Er kann also nicht das gemeint haben, was wir heute darunter verstehen, weil das nicht sein Lebensumfeld und seine Realität gewesen war. Und ich denke im Gegenteil, bei den Versen, die er hier anspricht, meint er das Verhalten und die Lebensweise der Epheser. Das spricht er hier an und darauf legt er den Schwerpunkt. Dreimal beschreibt er hier in diesem Text Lebensweisen, die gefährlich sind, wenn wir sie so tun und einfach übernehmen. Dreimal beschreibt er Lebensweisen, die bedenklich sind, ja, die sogar recht negativ auf uns einwirken können. Und jedes Mal, wenn er eine solche Situation beschreibt, gibt er uns eine Alternative. Er beschreibt es und dann lesen wir sondern. Drei Situationen beschreibt er. Dreimal findet ihr in dem Text das Wort sondern. Ein Ausweg, eine Blickrichtungsänderung. Er sagt zum Beispiel, seht genau zu, wie ihr wandelt. Also verhaltet euch nicht wie die Superschlauen, die alles wissen und alles genau durchdacht haben und die vorausschauen, was die nächsten 14 Tage, 4 Wochen, 4 Jahre passiert. Dann sagt er, verhaltet euch nicht als Unweise, kauft die gelegene Zeit aus, die Tage sind böse. Also denkt nicht so schwarz-weiß, die Tage sind böse, das ist doch schlimm. Nein, seht auch in diesen Tagen das Gute, das Handeln Gottes, das Wirken Gottes. Macht nicht einfach zu und sagt, oh Hilfe, was erleben wir jetzt alles? Was trifft uns alles? Was betrifft uns alles? Und dann berauscht euch nicht mit Wein. Wir wissen ja, dass bei entsprechendem Alkoholgenuss alles rosarot wird und die Welt sich verklärt und alles hübsch und schön und passend ist. Träumt euch nicht in eine heile Welt hinein. Und dieser dritte Punkt, die ersten beiden Punkte, das ist jedes Mal ein Predigtthema für sich. Den dritten Punkt, den möchte ich noch ein bisschen näher beleuchten, weil er für uns, dachte ich, einfach die Hinführung sein könnte in unsere Abendmahlsfeier. Berauscht euch nicht mit Wein. Das Mittel, um Probleme zu verdrängen. Das Mittel, um in eine gehobene Stimmung zu geraten. Rauschartige, ekstasische Zustände. Verhaltensweisen. In dieser Situation besteht die Gefahr der Ausschweifungen, besteht die Gefahr, über die Stränge zu schlagen. In Ephesus muss das wahrscheinlich auch bei religiösen Festen passiert sein, dass man dort gefeiert hat, Wein getrunken hat. Wein war ja eigentlich nichts Schlechtes. Nur werden der Bibel immer wieder davor gewarnt, vor dem übermäßigen Genuss. Und das ist wahrscheinlich passiert, dass man also das Maß nicht gefunden hat. Und dann diese Ekstasen entstanden sind, diese Zustände, wo wir sagen, also das kann eigentlich nicht wahr sein. Vielleicht hat es das damals auch bei den christlichen Veranstaltungen gegeben. Manche rücken ja ein bisschen in diese Nähe. Vielleicht jetzt nicht durch Weingenuss, aber durch ein gegenseitiges Aufschaukeln vielleicht, in Stimmung machen, in eine gehobene Stimmung kommen, in Ekstase kommen. Der ein oder andere Bericht, habt ihr vielleicht schon mal gehört. Es ist eine Gefahr, die Paulus hier sieht und die er dort anspricht und die auch wir hören müssen. Er warnt vor Nachahmung. Denn wenn ich in diesem Rausch bin, dann bin ich fremdbestimmt. Dann verliere ich die Kontrolle über mich. Dann wirken Kräfte, Mächte, Umgebung, die mich beeinflusst und mich drängt zu bestimmten Handlungen vielleicht, die nicht gut sind. Eine solche Euphorie, eine solche Begeisterung kann ja auch entstehen durch sozialen Fortschritt, soziale Errungenschaften, durch Wohlstand, in dem wir leben, wo sie begeistert sind und wo wir uns in so einer Blase bewegen und gar nicht mehr den Blick haben für anderes. Was empfiehlt Paulus in dieser Situation? Was sagt er da? Kein Alkohol mehr. Keine Begeisterung mehr. Nüchtern, sachlich bleiben. Nicht lachen, keine Freude zeigen. Paulus gibt einen ganz interessanten Rat. Im Vers 19, Vers 18, Ende, Vers 19, haben wir das gelesen. Lasst euch nicht damit füllen, mit diesen Dingen, die euch begeistern wollen, sondern lasst euch mit Gottes Geist füllen. Werdet voll Geist. Lasst Gottes Geist in euch wirken. Er sagt, ich gebe euch den Rat, werdet voll, und dachte, das ist ein guter Begriff, spielt euch ein Drei-Gänge-Menü an. Etwas, was euch satt machen kann. Nun könnte natürlich die Frage auftauchen, ja, wieso schreibt denn Paulus, werdet voll Geistes? Wir haben doch den Geist Gottes in uns. Er ist uns doch zugesagt. Wisst ihr, wir haben in der Bibelstunde jetzt gerade die Thematik erste Gemeinde in Jerusalem, haben am vergangenen Mittwoch davon gehört, wie oft und an welchen Stellen Gottes Geist wirkt, wie es uns beschrieben ist in der Apostelgeschichte. Viele Stellen wurden uns vorgelesen und haben wir so registriert. Und Paulus schreibt ja an die Epheser im ersten Kapitel schon, nachdem wir gläubig geworden sind, sind wir mit dem Heiligen Geist versiegelt. Da steht im 13. Vers, gleich ganz am Anfang schreibt er das an die Epheser. Aber wieso schreibt er denn, jetzt werdet voll Geistes? Was ist denn da schiefgelaufen? Passt da was nicht? Und ich dachte, haben, etwas haben und etwas wirken lassen, sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Ich dachte, vielleicht kann man es vergleichen. Jetzt kommt der Winter. Ihr habt einen schönen Mantel im Schrank hängen. Und ihr zieht ihn nicht an. Und ihr friert und beschwert euch über das schlechte Wetter und dass es ausgerechnet so kalt ist jetzt. Ihr benutzt ihn nicht. Das eine, ihr habt einen Schaden davon. Und dann kann es passieren, wenn ihr im Frühjahr reinguckt, dann haben euch die Motten ein paar Löcher reingefressen. Weißt du, könnt ihn wegwerfen. Das ist nicht ganz das zutreffende Bild für das Wirken des Heiligen Geistes, aber in etwa, denke ich, beschreibt es das. Wenn wir ihm keinen Raum geben, wenn wir ihn in die Ecke stellen und nicht nutzen, dann kann er uns nicht erfüllen. Und wenn etwas erfüllt ist und voll ist, das wissen wir, wem das Herz voll ist, dem geht der Mund über. Das ist also irgendwo erfahrbar und erlebbar. Werdet voll, das heißt nicht, ich besitze, ich habe etwas, sondern man könnte sagen, Gottes Geist hat mich. Es ist eine Gegenwartsform. Nicht, ihr seid geworden oder ihr werdet vielleicht in Zukunft mal, nein, werdet, Gegenwart, dynamisches Ereignen. Es ist eine dauerhafte Aufgabe, der wir uns stellen müssen und es ist kein festgezurrter Zustand, der einmal ist und für Zeit und Ewigkeit besteht. Ich denke daran, bin mal im Museum gewesen in Waldenburg. Naturkabinett Waldenburg, sehr schönes Museum dort. Da gibt es solche Gläser. Da ist eine Flüssigkeit drin. In der Flüssigkeit sind Embryonen drin, sind konserviert. Die verändern sich nicht. Ich weiß nicht, wie viele Jahre die da schon drin sind. Jahrzehnte vielleicht. Ich weiß nicht, ob Jahrhunderte gar. Kann ich nicht einschätzen. So soll es nicht sein. Wir sollen den Heiligen Geist nicht konservieren und dann vielleicht zur Schau stellen, sondern es soll lebendig sein an uns und in uns. Wie kann man denn das machen? Wie kann man das angehen? Diese Frage stellt sich ja sofort für uns alle. Sollen wir eine Pilgerreise machen, wie das jetzt gerade so modern ist und üblich ist? Es gibt verschiedene Wege, Jakobsweg, alle möglichen Wege. Meint das Paulus, sagt er vielleicht, dass wir irgendwelche, wie im Mittelalter, klösterliche Regeln einhalten sollen? Gebetszeiten, Tagesabläufe, Wochenabläufe? Sollen wir irgendwelche an Prozessionen teilnehmen? Oder sollen wir vielleicht bestimmte Texte, bestimmte Bücher auswendig lernen, wobei das eine gute Sache ist, wer das kann? Aber es wird nicht dazu helfen, dass es uns füllen wird mit dem Heiligen Geist. Es kann ein reines Kopfwissen bleiben und kann nicht uns erfüllen. Was sagt ihr? Als dritten Punkt hier, indem ihr zueinander in Psalmen und Lobliedern und geistlichen Liedern redet. Psalmen, Loblieder, geistliche Lieder anstimmen. Das ist eigentlich etwas, was wir praktizieren, was wir in unseren Gottesdiensten, vor allem in den Abendmahlsfeiern, gewohnt sind. Und ich fand es interessant, dass hier ein Wort steht, nicht indem ihr Psalmen und Loblieder und geistliche Lieder singt bzw. redet, zu Hause vorm Spiegel, früh im Bett oder abends vorm Schlafengehen. Hier steht zueinander. Wo ist das möglich? Wo kann ich diese Dinge tun? Wo kann ich Psalmen hören, Psalmen lesen? Wo kann ich singen, wenn nicht in einer Gemeinschaft, in dem ihr zueinander redet? Ich denke, und das ist die Gemeinde gemeint. Das ist der Ort gemeint, wo wir gegenseitig uns da das so zusagen können. Das kann auch die Familie vielleicht sein. Auf alle Fälle ist eine Gemeinschaft gemeint. Und dieses Zueinanderreden, ich würde jetzt mal ganz stark behaupten, dass ihr gerade nicht zueinander redet, weil ich nichts höre. Merkt ihr, das Zueinanderreden geschieht laut, deutlich, verständlich. Und es ist eine sehr schöne Sache. Ich habe mal in einem Lied das gefunden, wo das so ganz deutlich ist, dieses Zueinanderreden. Jesus Christus starb für mich. Das kann ich leise sagen. Das kann ich mir denken. Das kann ich verinnerlichen. Und es geht aber weiter. Jesus Christus starb für dich. Und das muss ich und darf ich dem anderen zusagen. Und das ist gemeint, wenn der Paulus, dass er sagt, redet zueinander in Psalmen und Lobliedern und geistlichen Liedern. Die Frage ist jetzt, wenn wir Psalmen lesen, wenn wir Psalmen hören, wir singen sie ja nicht so, das ist nicht so geläufig, dann ist das doch in den Psalmen, wenn wir sie anschauen, eine Erfahrung, die Menschen gemacht haben, wo sie die Handlungen Gottes an ihrem Leben beschreiben und damit Trost weitergeben, Beispiele geben an andere, sie trösten, ihnen Mut machen. Wenn wir Lieder singen, Loblieder singen, geistliche Lieder singen, dann besingen wir doch die Größe Gottes. Dann besingen wir seine Liebe, wir werden das dann tun. Dann besingen wir sein Tun an uns in Jesus Christus. Im Korintherbrief schreibt ja Paulus, wenn ihr zusammenkommt, dann habt ihr Psalmen, jeder oder einige haben Psalmen mit, andere haben eine Lehre mit, andere reden was. Paulus geht einfach davon aus, dass es normal ist, wenn wir zusammenkommen, dass jeder etwas hat, was er dem anderen mutmachend weitersagen kann und weitergeben kann. Nun kann natürlich nicht jeder Klavier spielen, wie wir es hier in unseren Musikern erleben. Es kann nicht jeder zweite Stimme singen. Ist einfach so. Und da hat Paulus, denke ich, das noch dazu gesagt. Wichtig ist es, wie ihr es in euren Herzen empfindet. Indem ihr zueinander in Psalmen, Lobliedern, geistlichen Liedern redet und dem Herrn in eurem Herzen singt und spielt. Sind wir Menschen, die mit dankbarem Herzen diese Liedverse, diese Texte verfolgen, nachlesen? Können wir aus vollem Herzen dem zustimmen? Das ist vielleicht auch gemeint, schon wenn wir es nicht laut singen können. Aber zu sagen, reden, das kann jeder von uns. Und selbst die Menschen, die das nicht können, nicht reden können, die haben die Möglichkeiten der Gebärdensprache. Wir wissen, dass die Möglichkeit des Kommunizierens ist auch da. Warum schreibt Paulus das? Wozu ist das gut? Was hat er sich dabei gedacht? Was soll das Ziel sein? Und das ist der Vers 20. Der letzte Vers sagt alle Zeit für alles dem Gott und Vater Dank im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Dieser Aspekt der Versöhnung mit Gott in Jesus Christus, unsere Zutrittsmöglichkeit zu ihm, die wir haben, im Hebräerbrief steht das ja, wir haben Freimütigkeit zum Hinzutreten. Entschuldigung, wir dürfen das tun. Das soll Grund sein unserer Anbetung, unseres Lobes. Nicht das schöne Wetter, nicht das Frühstück so gut gewesen ist oder dass es ein schönes Mittagessen gibt oder schöne Räume. Das ist das, was bestehen bleibt in allen Situationen oder durch alle Situationen hindurch und auch allen Menschen gilt. Denen, die in Not sind, die krank sind, denen, die bedroht sind, die nicht ein- und auswissen, denen gerade irgendwo alles dunkel ist. Sagt dem Vater im Himmel Dank für die Gabe unseres Herrn Jesus Christus. Und so möchte ich auch jetzt überleiten in unserer Abendmahlsfeier, die wir jetzt im Anschluss haben wollen. Alle Zeit sollen wir das tun. Sagt alle Zeit für alles Dank. Nicht nur jetzt am Sonntag. Wir haben es gut, wir sind jeden Sonntag hier zusammen. Es gibt Gemeinden, die feiern einmal im Monat. Ich kenne christliche Richtungen, die feiern nur einmal im Jahr. Ich weiß nicht, ob Paulus das meint hier, wenn er von alle Zeit spricht. Es sollte unser Denken immer wieder bestimmen. Und das färbt nämlich dann ab. Dann wird das werden, ihr werdet voll Geist, indem ihr das tut. Jetzt ist gerade Herbst. Ich weiß nicht, wer von euch irgendwo in der Nähe seines Wohnortes einen Walnussbaum hat. Jetzt werden gerade die Walnüsse reif und fallen runter und werden gesammelt. Und wer Walnüsse sammelt, der weiß, dass er hinterher tiefbraune Finger hat. Das färbt nämlich ab, diese Walnussschale. Also macht vorsichtig, wenn ihr sammelt. So ist es auch, wenn wir dieses Gotteslob tun, dann färbt das ab auf uns. Wenn ich die Walnuss nicht anfasse, färbt sie auch nicht ab. Klar, dann habe ich auch keine Walnuss. So ist das vielleicht zu verstehen von Paulus. Indem ihr das tut, werdet ihr beschenkt. Indem ihr das tut, wird das Wort Gottes in euch Platz, Raum gewinnen, Platz nehmen. Indem er das tut, wird Gottes Geist immer mehr in euch wirken können. Und das geschieht in mir persönlich, aber das geschieht auch bei uns in der Gemeinde. Und deshalb freue ich mich eigentlich immer wieder, wenn wir am Abendmahl gemeinsam feiern, gemeinsam singen, gemeinsam Texte lesen, gemeinsam uns einbringen zur Ehre Gottes, zum Lob Gottes. Sagt alle Zeit für alles dem Gott und Vater Dank im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Und denkt daran, dass wir das zueinander sagen sollen.